Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Schön. Ja, danke vielmals für die Einladung. Gell, es ist gut, wenn ich auf Schweizerdeutsch rede. Ist das so? Ja, super. In Kreuzlingen, wir haben auch deutsche, Small Groups, wir haben auch deutsche Gruppen. Und dort bin ich immer wieder am Hochdeutsch reden. Also für mich ist es mal wieder ganz schön, können auf Schweizerdeutsch zu reden. Und ich bin happy, da zu sein heute Morgen. Ich bin mir es nicht mehr so gewöhnt, so morgen früh zu predigen. Es hat mir so einiges gekostet. Ich bin früh ins Bett gegangen. Und gut geschlafen und um 7 Uhr ein Ei reingebuttert und bin dann raufgekommen und herrlich, heute Morgen da zu sein. Der Herr, ich weiss nicht genau, was ihr für eine Kultur habt, da, aber um etwas zu sagen, wenn es wichtig ist, sagt man immer der Herr, oder? Der Herr hat zu mir gesagt und dann, ich habe gelernt mit den Jahren, man kann das nicht so direkt sagen, man muss mehr sagen, ich habe den Eindruck, der Herr hat mir gesagt. Ist das okay? Gut. ich habe mich natürlich vorbereitet auf heute Morgen. Wie sagt man dem im Gebet und so, Bibel lesen im Büro und Herr, was hast du für ein ICF St. Gallen? Was soll ich bringen? Was ist dran? Und dann bin ich so in einer Auseinandersetzung mit Gott und so und dann kommen mir Sachen rein und dann so eine erste Reaktion, die ich immer habe, dann oft ist, ja, bist du sicher? Bist du sicher? Das kann ich doch nicht sagen, ich bin doch kein Verkäufer. Und dann gibt der Herr mir manchmal so Wort und dann sage ich, ja nein, das kannst du nicht machen. Oder? Das ist komisch, das passt nicht in unsere Kultur. Oder es ist irgendwie so das typisch Amerikanische und so. Und irgendwie, dann bin ich so am Händen, am Dealen. Und ich weiss ja ganz genau, wenn Gott dir etwas ins Herz gibt, dann musst du es einfach machen. Oder? Du weißt ja dann erst nachher, wie es rauskommt. Also, und ich denke, ich bringe das jetzt einfach einmal ohne Rücksicht auf Verlust oder keine Ahnung, wie ich dem sagen soll. Aber ich habe den Eindruck, der Herr hat mir gesagt, ihr seid einzigartig. Also das Wort, das er mir gegeben hat, ist outstanding. Und dann habe ich gedacht, aber ich kenne doch die Leute gar nicht. Der Einzige, den ich kenne, ist der Reto und sein Team. Das ist wirklich eine super Truppe. Ich bin in einem Prozess mit ihnen. Ich tue weltweit Teams begleiten, Leiter, Pfarrer und ihre Leitungsteam in der ganzen Frage, wie sieht die Zukunft der Kirche aus? Und was heisst Jesus nachfolgen? Es ist ein riesiger Shift in der westlichen christlichen Hemisphäre. Und viele Leute viele Leiter sind sich am Fragen, hey, wo geht's her? Und in dem Sinne begleite ich auch das Team vom ICF St. Gallen. Habe Reto und sein Team kennengelernt. Und für die kann ich wirklich sagen, sie sind ein super Team. Die sind outstanding. Die sind immer noch im Business. Die sind immer noch dran. Und ich glaube, das ist etwas von dem, was der Herr will euch sagen, hey, ihr seid immer noch dran. Das ist nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Ihr seid immer noch dran. Und ich sehe das und das finde ich super. Das finde ich outstanding. Okay? Und dann hatten wir eine zweite Geschichte gegeben, mehr persönliche. Und zwar die Frage: Liebe dir eure Leiter? Keine Ahnung, was wir mit dem machen, aber ich frage es dann vielleicht ab und zu nochmal. Liebe dir, eure Leiter. Das ist eine gute Frage, oder? Wenn man sich das von Zeit zu Zeit mal fragt. Liebe dir, eure Leiter. Und das führt uns direkt in die ganze Frage von der Berufung hinein. Wenn es darum geht, Menschen zu befähigen, Menschen in die Nachfolge hineinzuführen, dass Menschen wachsen und gedeihen können. Und wir haben das vorher in einem super coolen Clip gesehen, Jesus ähnlicher werden. Und ich den Clip gesehen habe, und ich dachte, das Life ist einfach Happy Life, oder? Es hat mich gerade total motiviert, extrem, hey, wow, oder? Und dann denke ich an mein Leben und denke, oh, so einfach ist es gar nicht immer. So, das werden wir miteinander heute Morgen anschauen. Das ist so ein bisschen mehr das Oberthema, der lange Weg vom Corso in die gleiche Richtung. Da ziehen jetzt die modernen Humanisten schon mal ein bisschen das Zeug zusammen, oder? Corso. Aber wenn du genug frei bist, ist das völlig ein entspanntes Thema. Und in dem Sinne sind wir berufen und herausgefordert. Und lasst uns lesen im Hesekiel 37, 1 bis 3. Ich glaube, wir können es hier einblenden. Dann lese ich es von da vorne ab. Seht ihr das gut? Wunderbar. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Gott fragte mich, du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Da sagte er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt, ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich, Gott, der Herr. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Mein Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Noch während ich seine Botschaft verkündete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Vor meinen Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um sie herum und darüber bildete sich Haut, aber noch war kein Leben in den Körpern. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm in meinem Namen, komm Lebensgeist, aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diese toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte, da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Du weißt, wie sie klagen. Wir sind völlig ausgezehrt und haben keine Hoffnung mehr. Uns bleibt nur der Tod. Darum richte ihnen diese Botschaft von mir aus. Ich, Gott der Herr, öffne eure Gräber und hole euch heraus. Denn ihr seid doch mein Volk. Ich bringe euch heim in das Land Israel, wenn ich euch wieder lebendig mache. Werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist eine sehr, sehr eine starke Botschaft, wo der Herr schon im Alten Testament seinem Volk gegeben hat. Die Leute waren dort in der Verbannung. Es war nichts herum. Der Hesekiel hat irgendwie die Sehnsucht gehabt, dass der Tempel wieder neu aufgerichtet wird, dass die Menschen, die schon mal geglaubt haben, wieder neu in dem Glauben hinein können wachsen und vorwärts gehen. Und hat wie einen Kanal für Gott, hat er das in sich hineingetragen und war bereit, auf Gott zu hören. Und dann kommt Gott und holt ihn an, oder? Und sagt, hey, ich mache aus dem, was einst kaputt war, was tot war, das tue ich wieder erwecken. Das tue ich wieder neu beleben. Das mache ich, der Herr. Das war existenziell damals für die Hebräer. Und ich bin jetzt etwa 30 Jahre leite ich Churches. Ich habe Gemeinden gegründet. Ich bin für die Vineyards bin ich zuständig eine Zeit lang für Gemeinden in der Schweiz und in Süddeutschland. Ich habe Change-Prozesse gemacht in verschiedenen Gemeinden und ganz viele verschiedene Erfahrungen gemacht in verschiedenen Gemeinden. Es war echt ein Privileg, mit all diesen Leitern unterwegs zu sein. Das Problem, wenn du, wie sagt man dem, sagen die dem Vorstand oder Bischof oder Vorstand, keine Ahnung, wie dem sagen, wenn einer so ein Land oder so einen Kanton begleitet. Auf jeden Fall das Problem dabei ist, die Leute telefonieren dir immer noch, wenn sie Probleme haben, oder? Wenn sie herausgefordert sind, wenn es in der Gemeinde Schwierigkeiten gibt. Wenn, oder? So bin ich eine Zeit lang als Konfliktlöser mit messianischem Approach, oder, unterwegs gsi und habe irgendwie versucht, Frieden hineinzubringen, habe irgendwie versucht, neues Leben hineinzugeben, so wie das beim Hesekiel gsi ist. Und habe dann mit der Zeit gemerkt, ja, ich kann überhaupt nicht, oder? Ich kann nicht, ich bin nicht Gott, ich kann helfen, einmal Fragen auf den Tisch kommen und so Geschichten, oder? Aber das liegt wirklich, das liegt bei Gott, die ganze Geschichte. Und trotzdem hat Gott ein Herz für jede Gemeinde, für jede christliche Gemeinschaft. Er hat eine Sehnsucht, dass wir aus einer gesunden, starken Identität die Herrlichkeit, die es Jesus gibt, können ausleben. Und dann sagt er, es gibt immer Seasons, oder? Und in jeder Church gibt es Seasons von der Fruchtbarkeit, vom Zurückschneiden, vom Reflektieren, vom Wiederschauen. Aber es ist in dem Sinne ein Prozess, der immer in die gleiche Richtung geht, der immer vorwärts geht. Und der Herr sagt ja dann, er hat ja da im Bild gesagt, hey, ich tue die Armee formieren, ich mache das. Und wir haben das, ich habe da vier Schritte mitgenommen, was eigentlich passiert da bei uns. Und zwar, dass wir uns klar sind, wo wir jetzt dran stehen. Am Anfang war es die Schöpfung, vielleicht kennen ihr die klassischen vier. Also Gott hat die Welt erschaffen, sie hat sie neu gemacht. Dann ist der Sündenfall gekommen, leider. Und dann, sind dann die Probleme gekommen, die Schwierigkeiten. Und dann nach dem Sündenfall ist die Erlösung gekommen. Und nach der Erlösung, also Jesus ist wieder gekommen, ist die Wiederherstellung. Und wir alle sind jetzt in dem Wiederherstellungsprozess. Wir sind Teil von dieser Wiederherstellung. Haben das Bild? Ja? Also wir leben im Jetzt, in der Gegenwart und sind Teil von dem, von dieser Wiederherstellung, was Gott jetzt machen will. Wir haben vorhin den Clip gesehen von Thomas. Gell? Oder? Das ist Wiederherstellung. Das ist den Menschen wieder näher bringen. Hey, da ist ein Vater im Himmel, da ist ein Gott da, der etwas will bewegen, wo sagt, hey, da ist ein Vater im Himmel, der liebt, da ist Hoffnung, da ist Befreiung. Auch wenn du schon das 1000 Mal oder 1100 Mal gehört hast, ist es trotzdem so. Wir haben einen liebenden Vater, der möchte, dass das bewusst wird. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass wir einen guten Tempel haben, einen guten Gottesdienst, dass die Leute gesammelt werden. Und in dieser Geschichte von diesen vier Schritten, von dieser Wiederherstellung, ist es, begegne ich oft Leiter und Gemeinden, wo dann so eine, wie soll ich das ausdrücken, echte Sehnsucht nach Erweckung, nach Aufbruch. Wer von euch hat schon mal so das Feeling gehabt, die Sehnsucht nach Erweckung, nach Aufbruch? Könnt ihr mal schnell die Hand aufheben? Okay. Das sind schon einige, also wisst ihr, was ich rede, oder? Und das siehst du eigentlich überall. Da ist einfach eine Sehnsucht von vielen Christen nach mehr Geist, mehr Kraft, mehr Leidenschaft, mehr Anbetung, einfach mehr Sichtbarkeit von der Souveränität Gottes. Und dann geht man rein und will irgendwie alles neu ausrichten, irgendwie, oder? Und dann hat man manchmal das Gefühl, je nach charismatischer Szene, ich bin durch verschiedene gläubige Stile durchgegangen, und so eine der letzten Phasen in meinem Leben ist so das Postcharismatische, oder? Und dort hast du sehr stark, fast manchmal so eine magische Vorstellung, wie Erweckung kommt. Und es ist dann eben nochmal nicht so magisch, oder? Das Schöne ist an dem Ganzen, dass wir wirklich nicht Gott manipulieren können. Wir können entspannen. Also wir können wirklich entspannen. Wir können Gott nicht überzeugen, wie gut wir sind. Er hat uns schon gern. Wir müssen nichts besonders leisten, damit wir mehr wert sind bei Gott, weil wir haben seinen Wert, wir sind sein Ebenbild, wir sind die Schöpfung von ihm. Also das ist alles irgendwie schon da. So, zum Glück können wir ihn nicht manipulieren und Gott ist souverän, auch die ganze Geschichte mit der Erweckung oder mit der Nachfolge. So, wir müssen nicht Ausschau halten nach der nächsten Erweckung. sondern wir können jeden Tag erweckt leben. Wir brauchen keine neue irgendwie Bang Bang. Also manchmal braucht es das vielleicht persönlich, aber eigentlich ist alles da. Oder? Erfülltes Leben ist jetzt. Du musst nicht warten auf das. Die Herrlichkeit von Gott ist jetzt erfahrbar. Sie ist jetzt da. Für ein erwecktes Leben kann ich mir jeden Tag entscheiden, oder? Und ich mache das auch. Und es ist relativ simpel am Anfang. Ich sage einfach, hey Herr, da bin ich. Mach du mit mir, was du willst. Punkt. Das ist relativ simpel. Gott ist Gott und ich bin ein Sünder. Punkt. That's it, oder? Von dem gehe ich raus und das kann jeder. Schwierig wird es dann, wenn es konkret wird, oder? Wenn ganz konkrete Lebenssituationen kommen. Aber wir können in dem hinein leben. Darum ist es also wichtig, dass wir zusammen feiern, zusammen Lehre haben, zusammen Gottesdienst haben, einfach miteinander unterwegs sind. Damit wir lernen, einfach hungrig, leidenschaftlich für Jesus zu leben. Und das können wir den Menschen anbieten. Es geht nicht um einen Hokuspokus, um tag, 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 oder? Es geht um das Einfache, um das Leidenschaftliche, um das Echte, um das, wie sagt man heute, ist das Mode authentisch, oder ist das Wort? Genau. Das kannst du bald wieder manipulieren, aber es ist trotzdem so. Wenn du nicht ehrlich sein kannst, wenn wir uns nicht selber sein können, dann interessiert es wahrscheinlich niemand. Die Leute spüren das, die Leute sind ja nicht blöd, oder? So, einfach hungrig, für das können wir leben, für das können wir gehen. Ein Jesus-zentriertes Leben. Uns gegenseitig ermutigen. Um das geht es, wenn der Herr sich noch mehr aufbaut. Sich aufeinander hören, aufeinander zugehen. Und da sehe ich, was ich vom Reto höre, extrem viel Bereitschaft von euch. Dass ihr an dem ihr drin sind, an dem ihr dran sind. Und dann die Herzen öffnet, anfangen die Häuser öffnen. Wer hat alles ein offenes Haus vor euch? Oder eine offene Wohnung? Okay. Ja, siehst du, ist gut, bin ich da. Es ist noch schwierig. Also schwierig. Es ist schön, da zu sein, oder? Aber du weißt nie so genau, oder? Wie viel Gas geben oder nicht Gas geben. Es ist immer so ein bisschen. Und der Reto ist gerade bei den Kindern jetzt am Kinderprogramm, oder? Der macht einen super Job, oder? Hä? Ja, wer macht das schon, oder? Hey, gebt doch dem mal Applaus, auch wenn er nicht da ist. Und du weißt ja nie, wenn du irgendwo in einer Church bist, wie das kultusmäßig läuft, oder? Ob die Leiter verehrt werden, geginkert werden, das kannst du alles erlebt, oder? So. Es ist ein Spannungsfeld, oder? Das ist mir klar. Aber wenn der Herr sich eine Gemeinde vornimmt, sie formiert, sie aufbaut und wir drinbleiben in diesem Prozess, können ja die Menschen sehen, wie das geht, wie das funktioniert. Und ich denke, da ist viel Bereitschaft rum. Ich weiss auch nicht, wieso der Herr mir das so gegeben hat heute für euch, aber ich sehe, da ist ein Feeling von Bereitschaft, die Herzen aufzumachen. Und ich glaube, der Vater im Himmel ist auf eine gute Art stolz auf euch. Und ich weiss ja nicht, wie ich das annehme. Oder? Weil heutzutage wird jeder das Beste irgendwie verschütten. Oder? Ich meine, wer hat nicht schon 100'000 Werbungen gehört? Oder? Das ist gar nicht immer so einfach, das immer wieder zu hören. Aber ich glaube, der Herr meint das wirklich. So sind wir berufen als Chile, als Christen, das war ja dann der Untertitel, sind wir berufen, Todes Fleisch geistlich neu zu beleben. Das ist ein Teil von unserer Berufung, dass wir untereinander immer wieder das, was tot ist, neu ins Leben rufen, neu erwecken, indem dass der Geist Gottes reinkommt, wir reinbettet oder was auch immer dann passiert. Wir sind berufen, totes Fleisch zu erwecken durch unser eigenes Vorbild. Du kannst nicht auf jemand anderes zeigen, also kannst du auf jemand anderes zeigen, oder? Aber es geht in dem Sinn, was ich lebe. In meiner Nachbarschaft, in meiner Kirche, wie ich im Prozess bin von der Veränderung. Um das geht es. So wird etwas erweckt, erwacht und kommt zum Leben. Und das führt uns eigentlich zu der Herausforderung. Also wir sind erwacht, erweckt, der Tempel fließt, oder? Wir sind bumm, oder? Und dann kommen wir ins nächste Bild rein. Was heisst im Hesekiel? Dann führte mich der Mann, das ist ein altbekanntes Bild wahrscheinlich, da führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort entdeckte ich das Wasser unter der Schwelle hervorquollen. Erst floss es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofes und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorströmte. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung. Nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann fragte mich, hast du das gesehen, Mensch? Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebene. Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Überall, wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, so dass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer. Von Engedi bis Engelim bereiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll man auch in Zukunft Salz gewinnen können. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihre Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel. Das ist sehr alttestamentarisch, aber Ezekiel hat ein klares Bild gehabt, für was, oder ein klares Bild der Engel hat es ihm gezeigt, für was das Volk Gottes da ist. Es fließt die Heiligkeit aus dem Tempel raus. Und es ist elementar wichtig, dass wir Menschen an dieser Quelle angeschlossen sind. Sonst hat sie keine Kraft. Dass wir wirklich drin bleiben, das ist wichtig für uns alle. Und in den Tagen von Ezekiel sind ja eben, die Hebräer sind in dieser Verbannung gewesen. Ihr kulturelles Erbe ist alles futsch gewesen. Sie sind irgendwo ein bisschen in der Luft gehangen. Und in diesen Versen wird dann beschrieben, wie das erneut aufgebaut worden ist und die geistliche Reformation kommt. Und wie sie dort rausfliessen. Also zuerst muss ein Tempel gebaut werden, bevor das Wasser fliessen kann und das Land befruchtet werden. Und Erneuerung, oder? Kommt, wenn der Heilige Geist, wenn wir von Gottes Angesicht hineingehen, antreten und uns dem bewusst werden. Nun gut, der Fluss, oder? Der kommt südlich aus dem Tempel, wir haben das da beschrieben, macht eine scharfe Kurve Richtung Osten. Ich bin jetzt schon im Osten von der Schweiz, aber ich habe keine Ahnung, wo jetzt da innen Osten ist, oder? Und für die Israeliten war die Prophetie ein Schock gewesen. Weil für Osten hat sie geheissen, es geht ins Feindesland. Es geht zu denen, die wir nicht mögen, die uns verfolgt haben, die uns nicht gern haben. Das ist unmöglich, das kann doch nicht sein, dass die Heilung vom Tempel, die Herrlichkeit, die Frucht in Osten geht, zu unseren Feinden, die gegen uns sind. Und dann beschreibt er den Prozess. Wir haben gelesen, wie der Fluss tiefer wird. Zuerst bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Knien, dann so und dann am Schluss bist du ganz drinnen. Und das ist ein extrem spannendes Bild. Das beschreibt auch die Art und Weise, wie wir unterwegs sind als Nachfolger von Jesus. Die einen, und es geht jetzt nicht darum, das gegeneinander ausspielen, sondern es geht darum, klar zu werden, wie es funktioniert. Oder wie es ist. Die einen kommen zu Jesus und irgendwie sind einfach bis in den Knöchel drin. Ich finde das cool, ich finde das lässig. Danke vielmals, bist du für mich ans Kreuz gegangen, hast du die Schulden auf dich genommen und das Ganze und hast es gut. Und stehen dort bei den Knöcheln. Dann die einen sagen, aber ich will mehr von dem wissen. Gehen mehr ins Wasser. Es fängt langsam an, reissen, der Strom. Das beschreibt er da in dem Bild. Ich tue ab und zu Flüge fischen, oder? Wenn du im Fluss rein bist und weiter rein gehst, fängt es an zu ziehen. Du spürst richtig, wie es zieht, oder? Dann geht er tiefer rein. Bis daher merkt, hey, jetzt kann ich es nicht mehr heben. Jetzt ist das so stark, der Strom. Gottes Gegenwart wird so gross, dass er am Schluss ganz drinnen ist, oder? Und dann, wenn du ganz drinnen bist, kannst du wie die Richtung nicht mehr bestimmen. Du hast es in dem Sinn nicht mehr unter Kontrolle. So das Bild scheint zu sagen, dass der Fluss aus der Gegenwart Gottes kommt, voll Heilig, voll Gnade, aber nur dort, wo du nicht mehr stehen kannst, die volle Ladung abbekommst. Dass es wie ein Prozess vom Unglauben zum Glauben in allen Lebensbereichen bedingt oder nachvollzieht. Aber je mehr du loslassen kannst, weiss nicht, ob du das wirklich kannst, je mehr Gott Kontrolle hat, je tiefer du in dem Vertrauen hinein bist, je überflüssender ist das Leben. Übernatürliche Versorgung, Kraft und Heilung und Sachen, die Gott machen kann, passieren dort, wo du nicht mehr stehen kannst, wo du nicht mehr im Griff hast. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ja. Und in dem Moment geht es ja nicht mehr um dich allein. Und der Fluss, der fließt ja Richtung Arabar, da im Alten Testament. Das heisst, ins Land der Depressionen. Arabar ist eine Übersetzung von dem Wort Depression. Also Gott will Menschen um uns herum heilen. Immer. Das Leben im Geist Gottes führt immer zu den Ausgestoßenen. Das Leben in der Gegenwart Gottes hat immer einen Teil von dem, dass ich für den anderen da bin. Für den Ausgrenzten, für den Verschlissene, für die Zerbrochene, für den, der es einfach nicht mehr nimmt. Das ist immer da. Das ist immer ein Teil von Gottes Plan und von Gottes Wunsch und von Gottes Sehnsucht. Wir sind richtig verloren in der Welt unterwegs. Es ist Gottes Mission, seit dem ersten Tag, wo der Adam sich versteckt hat, ist er gekommen und sagt, hey Adam, wo bist du, was machst du? Das ist die Mission Dei, die Sehnsucht vom Vater im Himmel seit am Anfang an, dass er für seine Menschen da ist und sie finden will. Immer. Das ist Teil davon. Du kannst nicht Jesus nachfolgen und nicht in der Mission sein. Wenn das ist eine falsche Lehre. Das gehört zusammen. Was ich kann verstehen kann, ist, wenn Mission falsch gedruckt wird oder gepusht wird. Oder? Wenn du immer das Gefühl hast, oh, Hilfe, das ist dafür, oder? Aber es gibt ein ganz paar einfache Prinzipien, die für jede Mission ist Fun. Oder? Da können wir nachher vielleicht noch drauf schauen, am Nachmittag, dann bei den Mitarbeitern. Ich kann schon verstehen, dass man ein falsches Gefühl von Mission hat, einen falschen Eindruck. Am Anfang, oder respektive, als ich neu in Kreuzlingen bin, bin ich jede Woche auf der Straße für Wunder beten, Leute bekehren, oder? Und dann da folgen dir nur die wenigsten. Oder? Da sind immer die gleichen 20, 30. Oder? Und die Gemeinde ist gewachsen, aber die sind gleich immer noch die gleichen 20, 30. Also das ist, ich kann das verstehen, dass es ein Stress ist, aber ich rede nicht von dem. Und trotzdem ist es so, dass das Evangelium immer für die Verlorenen da ist. Also sind nicht verwundert, wenn viele Christen bei Knöcheltiefe aussteigen. Du kannst nicht Jesus zu deinen Bedingungen nachfolgen. Also du kannst es schon probieren. Aber eigentlich ist ja die Idee, dass wir in sein Königreich hineingehen. Dass er Kontrollen übernimmt. Dass er was weiss, was gut ist für unser Leben. So. Es gibt Menschen, die einfach ihr individuelles Leben bevorziehen, oder? Und nehmen Jesus als Adjustment, wie sagt man, als Optimierung. Wir leben ja in einer Optimierungsgesellschaft, oder? Und dann nehmen wir das Kürzli und das Kürzli und die einen nehmen noch ein bisschen von Jesus und ein bisschen der Jesus, oder? Um das Leben zu optimieren. Um das geht es nicht. Ja, es ist Fruchtbarkeit herum, es ist Heiligung herum, es ist Gnade herum, es ist ein erfülltes Leben herum. Ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs und all meine Lebensziele haben sich erfüllt. Ich bin jetzt 54. Ich traue mir das gar nicht richtig zu sagen, aber ich muss mir nochmal überlegen, für was ich leben will. Aber der Punkt ist, ich habe das nicht gedruckt oder getrieben. Der Punkt war immer, was kommt an erster Stelle? Sein Reich oder mein Reich? Gehe ich knöcheltief rein? Gehe ich bis zu den Knien rein? Gehe ich bis, oder da, oder tauche ich ganz ein? Auch das ist ein Prozess. Und dann ist es ja wichtig in einer Gemeinschaft, dass man nicht die auf die zeigt oder die auf die zeigt. Sind alle okay vor dem Herrn. Aber es nützt nichts, wenn die knöcheltief drin sind, die anderen sich aufregen über die schon mehr drin sind. Weißt du, weil sie immer irgendwie auf Mission sind oder im Sozial oder einfach immer dran sind. Oder? Das gibt ja manchmal so Spannungen innerhalb der Gemeinde. Vielleicht bei euch im ICF nicht. Das ist möglich, oder? Aber ich habe das schon einige Mal erlebt. Und es bringt auch Leute, die schon voll im Betteln sind im Strom, oder? Und sich nicht mehr heben können, auf die anderen sagen, du faule Sau, mach mal vorwärts, oder? Das bringt auch nichts. Es ist Gnade. Wir müssen lernen, in der Gnade miteinander umzugehen. Wir müssen lernen, mehr im Prozess zu denken und nicht einfach auf den Knopf drücken und dann ist alles gut, oder? Ich komme zu Jesus und dann bin ich happy, super, never ending story, oder? Mein Leben ist nicht so, wahrscheinlich euch auch nicht. Also gebt einander Raum für den Prozess. So, was ist jetzt die Herausforderung, oder? Die Herausforderung besteht doch, dass wir dem Fluss folgen. Dass wir den langen Weg vom Gehorsam in die gleiche Richtung gehen. Das betrifft uns alle als Christen. Da sind wir alle drin. Und es spielt auch keine Rolle, ob meine Zeiten gerade erfolgreich sind, ob ich einen Scheißtag habe, ob mir was auch immer passiert ist in meinem Leben. Das spielt keine Rolle. Es geht um den Weg in die Richtung, in den Fluss zu den Verlorenen. Und ich werde nie heilig genug sein oder nie genug richtig sein, um irgendwelche Leute zu überzeugen oder dann irgendwann, wenn ich so und so gut bin, dann kann ich irgendetwas machen. Das funktioniert eh nicht. Du fängst bei Tag 0, bei Tag 1 fängst an und lebst das Leben in die Richtung. Amen. Habe ich schon viel überzogen? Bin ich noch im Soul? Die Zeit ist, glaube ich, abgelaufen dort. So, ich habe noch eine. Ich habe natürlich mehrere Fragen, aber eine konkrete Frage habe ich für euch heute Morgen. Das Bild, oder? Vom Fluss, von dem Knöchel. Von diesen Knien, von diesen Hüften. Was denkst du? Wie tief stehst du in dem Fluss? Bist du Knöchelchrist, oder? Bist du am Anfang? Hast du dich kurze Hosen gekleidet, damit man die Knie sieht, oder? Wo stehst du in deinem Leben? Der Vater hat so eine Liebe für dich, für eure Church. Aber genauso eine Liebe hat er für das Verlorene, für das Zerbrochene, für das Kaputte. Und es braucht jeden. Nicht mit Druck, nicht mit irgendeiner super Performance. Das Leben lebt man aus Gnade. Der Rest kannst du eh vergessen, oder? Bist du bei den Knien? Bist du bei Hüften? Oder ist es dir scheißegal, woher das geht, hauptsächlich Jesus? Und wir alle sind in lebensverändernden Prozess. Und die Frage ist heute einfach, hey, möchtest du einfach einen nächsten Step gehen? Und sagen, hey, ich bin dich neu, oder? Aber ich will mehr rein. Dann ist gleich bei den Knöcheln und sagt, ja, ist super gewesen, aber jetzt will ich auch mal richtig beten. Wo stehst du in deinem Leben? Das ist das eine. Und das andere ist die Frage mehr heute, möchtest du gerne einen Schritt jetzt weitergehen? Und wenn du einen Schritt willst, weitergehen und sagst, ja, ich will mich dem Prozess ausliefern, ich will mich dem Jesus tiefer ausliefern, dann bitte ich dich jetzt, die Hand zu heben, damit ich das sehe. Ja, klare Handzeichen, ich sehe nicht mehr so gut, ich kann brüllen an. Super. Hey, ist cool. Wisst ihr, wir sind alle drin, können Sie wieder abnehmen, danke. Der Herr ist so gut. Lass mich das in meinem Gebet abschliessen. Und dann kommt der MC führen und sagt, wie das läuft mit der Gebetsgruppe. Ist das richtig? Also lass mich beten. Vater, ich möchte dir aus tiefstem Herzen Danke sagen. Für die Menschen hier im ICF St. Gallen. Dass du sie rausgerufen hast, gute Nachricht sein in ihrem Umfeld. Und du siehst, wir alle wollen wachsen. Auch heute Morgen. Und du siehst all die Menschen, die die Hände aufgenommen haben und gesagt, ja, ich möchte gerne den Schritt gehen, dass du zu ihnen redest. Dass du ihnen tiefes Vertrauen schenkst, dass sie ihre Sicherheiten loslassen können. Ihre Bedenken. Dass du kannst fliessen, Herr, mit diesen Menschen weiter ins Land von denen, die es viel nötiger haben wie wir. Ich möchte das wieder ganz neu freisetzen hier bei euch im ICF. Dass ihr grosszügig leben dürft. Menschen dürfen befähigen und einladen auf dem Weg von dieser Herrlichkeit. Dann denkt daran, bei Gott ist immer Frucht. Hat es immer genug. Immer genug zu essen, ein Bild. Es wird einfach fruchtbarer, je tiefer du reinhockst. Ich dir danke, Jesus, für jeden Einzelnen heute Morgen. Amen.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch. Und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.